Hey und willkommen beim Coachingfunk mit Irene. Inspirierende Gespräche mit Bezug zur menschlichen Psyche, spannende, aber auch Tabuthemen erwarten Sie. Ein Augenzwinkern inklusive, here we go!
Hallihallo, heute ist endlich wieder mal Podcast-Time und ich freue mich ganz besonders, die liebe Christine am anderen Ende der virtuellen Strippe begrüßen zu dürfen. Hallo Christine.
Hallo Irene, ich freue mich auch sehr, mit dir sprechen zu dürfen.
Die Christine und ich, wir kennen uns von unserem Gesundheitsnetzwerk und zwar, das ist eingegliedert im Grätzl Leben Hitzing in einem Verein. Da kennen wir uns seit einigen Monaten und wir sind draufgekommen, dass wir uns A, sympathisch sind, wenn ich das einmal so sagen darf, und dass wir B, uns in unserer Tätigkeit auch ganz gut ergänzen. Und ich als Zielecoach und wo es darum geht, Gewohnheiten abzulegen und wo es auch viele Klientinnen gibt, die natürlich auch bei der Ernährung was machen, da ist natürlich die Christine die Fachfrau, an die ich verweise. Sie ist nämlich Ernährungsprofi und Molekularbiologin und wenn ich mir den Lebenslauf anschaue, sage ich nur Hut ab, eine Koryphäe. Und ich habe heute auf der Website bei dir noch Dinge über dich entdeckt, da werde ich sicher noch ein bisschen bohren und nachfragen. Christine, bist du bereit?
Absolut.
Super. Christine, wenn du dein Lieblingsgemüse wärst, was würdest denn dann uns über dich so als Mensch Christine Pasterk erzählen?
Also mit viel hätte ich gerechnet, mit der Frage nicht. Aber gut, probieren wir es. Lieblingsgemüse. Das ist, fängt schon damit an, dass das schwierig ist, weil ich überhaupt wahnsinnig gern Gemüse esse und wirklich so ziemlich alles. Ich würde vielleicht mit Stolz berichten, dass ich so wahnsinnig viele verschiedene Inhaltsstoffe habe als Gemüse. Im Gegensatz zu tierischen Produkten ist die Palette noch viel, viel reicher, was so sozusagen in so einem Pflanzensaft alles drinnen ist. Das wird immer wieder unterschätzt. Ganz, ganz viele sozusagen Metabolite, das können bis 1000 verschiedene kleine Moleküle sein, die aber alle eine sehr positive Wirkung oder unterschiedliche Wirkung im Menschen haben oder in anderen Lebewesen, ja. Und die wir versuchen immer das ganze System so auf ein paar Vitamine oder so zu reduzieren. In Wirklichkeit ist das eine riesige Palette von bioaktiven Substanzen, sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die aber alle in irgendeiner Form wichtig sind und manche durchaus auch schädlich sind, ja, weil viele sind ja nur dazu da, um Fraßfeinde abzuwehren oder Krankheiten zu verhindern, durchaus recht aggressive Substanzen auch dabei, also so einfach diese Vielfalt gefällt mir.
Okay, und jetzt befrage ich aber das Gemüse, wie kann diese Vielfalt des Gemüses jetzt auf dich als Person übertragen werden? Wo bist du vielfältig? Wo kannst du sagen, mit dem Gemüse kann ich mich da und dort vergleichen und identifizieren? Also wenn ich mir deinen Lebenslauf zum Beispiel anschaue, deine ganzen Ausbildungen, da ist ja auch eine wahnsinnige Vielfalt da. Magst du da vielleicht ein bisschen darüber uns berichten, wie dein Werdegang ist?
Ja, also der war auf jeden Fall sehr, sehr unkonventionell. Ich habe eine HBLA gemacht, die eigentlich mich gleich zu einem Bürojob quasi qualifiziert hat. Das habe ich auch dann 3 Jahre gemacht und war dann sehr frustriert und habe gesehen, das ist kein Dauerzustand. Ich möchte auch meinen Wunsch verwirklichen und Biologie studieren. Das habe ich dann gemacht, im zweiten Bildungsweg sozusagen als Werkstudent, habe dann mich spezialisiert auf Molekularbiologie und Botanik. Ja, dann noch 2 Jahre im Labor gearbeitet zum Abschluss und bin dann in die Pharmaindustrie gekommen, in den Bereich sozusagen Medical Marketing, also mich immer mit Medizinwissenschaften und der Kommunikation zwischen Grundlagenforschung und Kunden sehr stark befasst. Ja, wie übersetze ich wissenschaftliche Daten auf verschiedene Ebenen, für den Arzt, für den Endverbraucher, für den Patienten, in welcher Sprache kann ich diese Informationen kommunizieren? Genau, und dann war ich eine Zeit lang in einer Fördereinrichtung für den Life Sciences-Bereich gemeinsam mit einem Kollegen zuständig für österreichische Forschungseinrichtungen, Medizin, sehr viel AKH und so weiter. Also es war wieder stark Medizin. Dann habe ich ein Kind bekommen, das anfangs relativ krank war. Das war sehr, sehr seltsame Immundefizienz, war schwierig, das zu diagnostizieren. Jedenfalls hat es immer Verdauungsprobleme gegeben. Und das hat mich dann einmal mehr wieder auf die Ernährung gebracht. Und ich habe mich dann ganz, ganz viel mit Vollwertkost und biologischen Lebensmitteln und dem Unterschied und so weiter befasst. Ja, und bis ich dann schließlich 2006 die Ausbildung gemacht habe zum Ernährungsberater, Ernährungsberaterin und war dann aber eigentlich wieder weiter in der Industrie tätig. Wir waren 6 Jahre im Ausland, hab dann dort selbstständig gearbeitet, zurück wieder in Österreich für ein deutsches Diagnostikunternehmen und habe eigentlich dann gesehen, dass ich das die größte Freude habe, wenn ich mit Menschen persönlich arbeite. Ja? Also wenn ich nicht in der Industrie irgendwas entwickle für Kunden, die ich oft gar nicht sehe. Ja.
Oder irgendwo im Labor mit irgendwelchen Stäbchen oder irgendwas herum,
Ja,
wo irgendwie nichts
genau.
zurückkommt, zumindest nicht unmittelbar.
Na, es war halt dann irgendwie wirklich die Freude, rauszugehen und wirklich mit den Leuten zu arbeiten, die es betrifft. Also ich habe dann sehr viel Fortbildungen gemacht für das Projekt, für das Diagnostikprojekt in Krankenhäusern, habe mit klinischem Personal zu tun gehabt. Das hat mir am meisten eigentlich gefallen. Und ja, und dann hat dieses Projekt geendet und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist es wirklich so weit. Ich schiebe das nicht mehr raus. Ich wage jetzt sozusagen den Sprung in die volle Selbstständigkeit. Hat dann noch eine
Super.
Zeit lang Firmen im Medical Marketing als Konsulentin betreut. Bis ich das auch eingestellt habe und mir gedacht habe, Fokus nur mehr Privatpersonen quasi, also Einzelpersonen oder Familien, durchaus auch betriebliche Gesundheitsvorsorge, aber nicht mehr fürs Marketing, sondern wirklich für die Menschen, die es halt gesundheitlich betrifft, ja.
Schön. Ja, also warst ganz schön umtriebig. Und jetzt habe ich auch noch gelesen, dass diese 6 Jahre Auslandsaufenthalt, die du erwähnt hast, da haben wir jetzt wieder wahrscheinlich irgendwie was gemeinsam, nämlich die waren in Frankreich. Natürlich, ich habe auch ein bisschen Zeit, zwar nicht so intensiv in Frankreich verbracht, aber ich
Ach,
mag
sicher.
Frankreich und ich hatte auch mal eine Beziehung in Frankreich, also eine Fernbeziehung. Ich mag Frankreich, ich mag die Sprache. Wie kam es, dass du doch 6 Jahre in Frankreich warst und dort ja auch Ernährungsberatung gemacht hast? Da frage ich mich allein schon vom Fachjargon, was heißt zum Beispiel Intervallfasten auf Französisch?
Das kann ich dir leider nicht verraten, weil ich habe dort sehr stark in so einer internationalen Bubble gelebt. Mein Mann war bei der WHO und wir waren das Kind in der internationalen Schule. Meine Sozialisierung war halt sehr stark über diese, wie gesagt, internationalen Schienen. Und das war kein Thema, weil Englisch war immer Arbeitssprache für mich schon seit der Uni. Und ja, genau.
Ja, schön. Und darf ich fragen, wo in Frankreich
In
hat es
Lyon.
euch dahin verschlagen?
In Lyon war
Ah,
das.
Lyon. Schön.
Ja, und das war eben der Job von meinem Mann. Der hat ein Angebot gekriegt bei der WHO. Das konnte man nicht ausschlagen. Und dann haben wir gesagt, na, ich komme mal mit auf ein Jahr und wir probieren das. Wir haben gerade das Haus frisch gebaut gehabt. Er ist nicht einmal noch richtig eingezogen gewesen, war dann schon in Frankreich. Und ja, und aus dem einen Jahr sind dann halt 6 geworden, weil es einfach wirklich, wirklich schön war und eine tolle Zeit, ja.
Ah, oh, sehr schön. Sehr, sehr cool. Und jetzt, glaube ich, wohnen wir ja im gleichen Bezirk, oder?
Ja, wenn du
Da
auch
auch
im
das
13. zu Hause
Brezelleben
bist,
ist.
ich bin da nicht so ganz sicher, weil du auch so umtriebig bist, ja.
Ja, genau. Ja, liebe Christine, es wäre ja nicht der Coaching-Funk für Psychointeressierte, wenn ich mich ja auch sehr stark um das dahinter der Menschen des Berufs interessieren würde. Und deswegen frage ich einmal so gerade heraus, was ist denn zum Beispiel ein großes Vorbild von dir oder wer ist ein großes Vorbild von dir? Zum Beispiel eine Person, auf die du aufschaust oder wie auch immer, die du auch gerne live einmal treffen würdest.
Also Vorbilder in meinem Arbeitsbereich sind Leute, die wahnsinnig innovativ sind und vorausblickend, ja. Also ich beschäftige mich mit Darmdiagnostik. Da gibt es den Professor Schütz in Deutschland zum Beispiel, der das BioVis, das Unternehmen leitet und aber auch ganz, ganz stark diese Menschen mit einem Bildungsauftrag quasi unterwegs sind, ja, die wirklich ständig Fortbildungen für Ärzte und so weiter anbieten, weil die Produkte so innovativ sind und die Möglichkeiten, die diese Diagnostiker eröffnen, ja, neu sind. Und das sind Menschen, die Dinge vorantreiben, ja, die wirklich Visionen haben und auch die Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen, wirtschaftlich, wissenschaftliches Know-how, Kreativität, die solche Dinge wirklich vorantreiben. Ja, also ganz stark im ganzheitsmedizinischen Bereich. Das sind Leute, die mich faszinieren.
Okay. Und du hast ja auch schon vorher erwähnt, dass du auch also Ernährung und all das drumherum dürfte ja extra, wenn ich dir zuhöre, ein Riesenthema sein. Das hat ja ganz viele Einflüsse und Inputs und Sparten, sage ich mal. Du bist aber auch im Rahmen der Darmgesundheit ja auch Profi, sage ich mal. Und ich bin ja so ein bisschen der Gehirnjunkie. Und natürlich liegt dann die Frage auf der Zunge, was ist denn diese sogenannte Darm-Hirn-Achse?
Ja, also der Darm und der Darm hat ja sozusagen ein selbstständiges Nervensystem, das also ein Teil des vegetativen Nervensystems ist und ganz eigentlich sehr unabhängig die Funktionen des Darms steuert, von der Darmperistaltik bis über Entscheidungen, was wird aufgenommen in den Blutkreislauf, was wird wieder ausgeschieden. Das entscheidet sich wirklich unabhängig im Darm. Nur steht dieses Nervensystem des Darms mit dem zentralen Nervensystem, mit dem Gehirn in starker Verbindung. Ja, das sind sowohl Neurotransmitter, die da kommunizieren oder verschiedene Impulse setzen, und es sind Nervenleitbahnen, ganz stark der Vagusnerv, ja. Das
Kann man das
fasziniert
vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein einfaches Beispiel runterbrechen, so dass sich auch der Nicht-Profi auskennt? Was ist das konkret?
ja, also das ist zum Beispiel eine Schmerzleitung. Ja, Schmerz kann unterschiedlich empfunden werden, die Intensität von Schmerz. Man sieht das zum Beispiel bei Reizdarmpatienten. Da hat man Versuche gemacht, weil da ja immer sozusagen das Thema der Schmerz ist und oft keine, von medizinischer Seite oft keine Diagnose möglich war. Und man hat zum Beispiel untersucht, einen Druckreiz zu setzen, und geschaut, wie viele Nervenimpulse da gesendet werden. Und da hat man einfach gesehen, dass bei den Betroffenen die Reaktion viel, viel stärker ist, ja, dass da einfach wirklich viel mehr Nervenimpulse gesendet werden ans Gehirn als bei gesunden Menschen, ja. Also
Aha,
das ist
okay. Also
so.
wenn ich zum Beispiel als kranker Mensch oder wenn ich mein Darm krank ist, versus gesunder Mensch eine, ich sage es mal, Banane esse, ist einfach diese Verbindung eine komplett andere oder auch was die Schmerzen anbelangt.
Wie gesagt, also es gibt eben Störungen, wo unter anderem auch ganz stark diese Kommunikation über Nervenleitbahnen eben betroffen ist, ja, wo Schmerz einfach stärker empfunden wird. Das ist so klassisch beim Reizdarm. Andererseits ist es so, dass ja sehr viele Neurotransmitter, also Botenstoffe, im Darm produziert werden von Mikroorganismen, ja, zum Beispiel das
Serotonin, glaube ich, würde
genau,
auch im
ja.
Serotonin, das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch, das ist ja auch der Stoff, der in Antidepressiva oft drinnen ist, also die Stimmungsaufheller, die man ja, Christine, glaube ich, auch auf natürlichem Wege, auch wenn man zum Beispiel depressiv ist, aufnehmen kann. Ja. Muss es wirklich immer ein Antidepressivum sein? Ich meine, wenn du jetzt aus der Pharmabranche auch Ideen hast, habe ich auch immer mal wieder darüber gelesen, dass da auch über die Ernährung auch Lösungen gibt und man nicht unbedingt sofort immer ein Pulver schlucken muss. Wie siehst du das?
Naja, es ist so, dass 70% des Glückshormons von Darmbakterien produziert wird. Und ich glaube, das allein schon sagt viel aus über die Relevanz unseres Mikrobioms. Und natürlich, wenn mein Darmmikrobiom in Ordnung ist, wenn die Ernährung passt, dann wäre ich natürlich da auch besser aufgestellt sein. Ja? Das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Und es gibt halt verschiedene Lebensmittel, die relativ viel von, es gibt diesen Stoff, das sogenannte 5-HTP, das ist der Vorläufer vom Serotonin. Und aus dem wird unmittelbar im Organismus Serotonin gebildet. Und den kann man sich zuführen, indem man zum Beispiel Serotonin oder 5-HTP-reiche Lebensmittel isst. Oder es
Aha,
gibt
was
auch,
wäre das zum Beispiel?
ja, also das ist so wie klassisch das Beispiel mit der Schokolade, ja, der Kakao ist sehr serotoninhältig, ja. In Wirklichkeit, wenn ich schon einmal ein Defizit habe, kann ich nur zwei Sachen oder würde ich zwei Sachen empfehlen. Zum einen das Darmmikrobiom aufbauen, ja, schauen, dass ich genau diese Bakterien wieder fördere, die viel Serotonin produzieren. Und auf der anderen Seite kann ich auch Nahrungsergänzungsmittel, nämlich genau dieses 5-HTP oder besser bekannt unter Griffonia-Extrakt, das ist eine afrikanische Pflanze und damit kann ich das auch gezielt zuführen.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommen Leute zu dir in die Praxis, Menschen, die sagen, ich fühle mich eben nicht wohl, ich habe irgendwelche Symptome, wo ich vermute, das hat mit der Ernährung zu tun. Wie ist dann deine Herangehensweise, also von der Erhebung der Symptome? Wie kann sich das jetzt der Zuhörer, Zuhörerin vorstellen, die sagt, oh, ich habe einmal was, ich möchte dorthin gehen, aber ich brauche noch ein bisschen mehr an Info, ich traue mich noch
Mit dem, wie
nicht.
kann man das helfen, gell? Ja, das ist oft das Thema. Manche oder oft kommen ja Leute, weil sie glauben, sie wollen nur abnehmen und dann landet man bei ganz anderen Themen, ja, in Wirklichkeit. Also ich mache mal, pardon, im Vorfeld eine genaue Anamnese. Das ist so ein Zusatzservice, die Klienten bekommen einen Anamnesebogen zum Ausfüllen. Ich kann mich vorher schon ein bisschen mit der Situation befassen und ich sehe auch gleich sehr viele Dinge im Vorfeld, ja. Und viele Dinge schleichen sich ja auch ein über längere Zeit, die man gar nicht so selber so die Relevanz so wahrnimmt, ja. Sind diese ganzen klassischen unspezifischen Symptome wie Müdigkeit, Brain Fog. Das heißt, ich kann mich nicht konzentrieren. Eben, ich will abnehmen, aber ich schaffe es nicht aus verschiedenen Gründen. Ja, ich bin einfach auch zu energielos, um was zu verändern. Alle diese Dinge kann man natürlich jetzt dann genauer analysieren. Wo kommt das her? Das können oft Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. Das kann zum Beispiel eine Histaminintoleranz oder ähnliches sein, die halt einfach zu einer ständigen Vernebelung im wahrsten Sinne des Gehirns führt. Das können Mängel sein. Ja, das sieht man sehr oft bei der heutigen Lebensweise. Sowohl die Ernährung als auch der permanente Stress verursachen ja viel, viel Mängel. Auch Medikamente, gewisse Medikamente sind Mikronährstoffräuber. Und gerade die, die am häufigsten verordnet werden, leider zählen dazu, sind da ganz Top-Ranking sozusagen. Und das kann man natürlich ausgleichen. Da kann man sehr viel tun mit der Ernährung und mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln und mit Verhaltensempfehlungen. Oft sind es wirklich, man braucht sich nicht fürchten, es sind oft nicht die riesigen Maßnahmen, die viele haben ja die Idee, ich gehe zum Ernährungsberater und das heißt, nachher ist das Vergnügen vorbei.
Ja, ist auch so ein Mythos,
Das ist auch
ja,
so
dass
ein
man alles
Mythos.
sofort
Genau.
umstellen muss. Ja, und da bin gerade ich, wo ich ja Leuten noch helfe, neue Muster zu etablieren, einmal sehr interessiert natürlich daran, was kann man eben mit wirklich kleinen Maßnahmen tun, was eine große Wirkung hat. Ja, und ich glaube auch, dass da oftmals zu große Angst oder Vorsicht oder Respekt noch herrscht und in Wahrheit eben mit kleinen Dingen. Du hast mir zum Beispiel empfohlen, eben statt normalem Salz Vollsalz zu nehmen, ja, oder auch das Ganze, wenn man weiß, welches Mehl man bekommt, was höherwertiger ist, ja. Seitdem schaue ich auch wirklich immer, dass ich Vollkornbrot finde, was wirklich nicht leicht ist, ja. Also der Markt gibt ja auch nicht wirklich so im Vorbeigehen die guten, gesunden Sachen her. Da darfst du mal ins Reformhaus gehen und natürlich auch mehr Geld ablegen dafür. Also die Versuchung lauert ja überall. muss man sagen, ja, und
Auch die Verwirrung, wenn ich da einhaken darf, ja. Es gibt ja so viel Missinformation, und wenn du das Mail ansprichst, es ist ja die Trigger des Marktes, das ist ja nicht unbedingt das, was gesund ist, sondern das, was sich am besten verkauft in erster Linie.
Na.
Ja. Und was heute dazu kommt, riesige Transportwege, Lagerungsanforderung, das Zeug soll auch möglichst lang halten. Also was tut man? Man gibt Konservierungsmittel rein und man macht wie beim Mehl halt, macht man so, dass man halt alle fetthaltigen Anteile, das Protein, das Fett, das im Keimling drinnen wäre, wird entfernt. Damit hält das Mehl auch besser. Und das weiße Mehl ist auch irgendwie fürs Auge scheinbar ansprechender. Deswegen dominiert Weißmehl seit circa 80 Jahren den Markt. Ja, es ist ein komplettes Novum in der Menschheitsgeschichte, sich so zu ernähren. Mit etwas, was eigentlich vollkommen wertfrei ist, ja. Das ist vollkommen entwertet. Also ich habe da nur mehr wirklich Stärke drin in dem Weißmehl und Gluten in hohen Mengen. Das haben heute viele Leute sowieso Probleme damit. Und keinerlei Mineralstoffe, Proteine, Fette, Pflanzenfette, ja. Das ist halt alles etwas, was dem Konsumenten nicht in dem Umfang bewusst ist. Und das wird natürlich Werbung wirkt, das Marketing ist.
Natürlich, ja. Da wird ja auch sehr viel Werbepsychologie betrieben im Hintergrund.
Ja.
Christine, wenn ich jetzt so ein paar so, ich sage mal, Schlagworte oder Mythen oder Erkenntnisse, die ich jetzt in den letzten Monaten irgendwo in einem Podcast oder in einer Zeitschrift, wie ich immer gelesen habe, vorschlage, hätte ich gerne mal dein kurzes Statement dazu. Also Süßstoff versus, ich sage mal, normalem Zucker. Was hältst du davon?
Eigentlich gar nichts. Ja. Normaler Zucker ist meistens, versteht man den Industriezucker, das ist der weiße raffinierte Zucker, da haben wir wieder dasselbe Problem. Via May, du hast mich eingangs gefragt, was an einer Pflanze so toll ist. Ja, wie gesagt, tausende Wirkstoffe in dem Pflanzensaft. Was machen wir? Wir raffinieren den Zucker, das heißt, es wird alles entfernt, was von irgendwie von Wert ist, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, überbleibt nur mehr Disaccharid aus Fructose und Traubenzucker, ja. Also es ist vollkommen irrwitzig eigentlich. Das heißt, meine Empfehlung ist wirklich mit Maßen einen vollwertigen Rohrzucker zu essen, zu konsumieren, aber keine Süßstoffe. Weil man kommt bei jedem Süßstoff, so wie jetzt Birkenzucker wieder in allen Munden, weil eine Riesenstudie rausgekommen ist über die Nebenwirkungen. Ja, das sind einfach Stoffe, die unserem Organismus nicht vertraut sind, die sozusagen auf einmal in Mengen zugeführt werden, völlig unnatürlich ist, auch wenn dieser Birkenzucker ja vielleicht in die minimalen Mengen in einzelnen Pflanzen vorkommt. Aber dass wir das so isolieren und dann in Riesenmengen zu uns nehmen, damit backen und kochen,
Ja, und ich habe nämlich dazu
der
auch noch gelesen,
Hausverstand ist
dass
da.
die Information eben dann von der Aufnahme, ich sage mal das ganz laienhaft, von der Nahrungsmittelaufnahme von einem Süßstoff, die Information zum Gehirn dann irgendwie eine andere ist. Das Hirn hat noch nicht gecheckt, dass da ein Zuckersatz zugeführt wurde und will jetzt Zucker. Also ich habe sogar gehört, dass das noch mehr Verlangen nach Zucker macht. Also ich weiß nicht, ich habe das jetzt wahrscheinlich nicht sehr professionell wiedergegeben. Also ich war
Nein,
auch.
schon absolut, ja. Es ist
Ich war
ganz
gleich
genau
dabei,
so.
wo ich mir gedacht habe,
Ja.
nein, wirklich Finger weg, Zucker eher reduzieren, nicht unbedingt den raffinierten Zucker nehmen, sondern einfach wie alles im Leben, wenn man nicht jetzt gerade eine Erkrankung oder Vorerkrankung hat, mit Maß und Ziel. Ich
Ja,
glaube, das ist ein gutes
genau.
Rezept, ja.
Ja, absolut. Und wie gesagt, mein Hausverstand auch anstrengen, weil es ist einfach nicht natürlich, in großen Mengen sowas zu essen und unser Organismus nicht damit vertraut. Und wie du sagst, richtig, er kann es auch dann nicht verarbeiten. Auch Botenstoffe, die da ausgeschickt werden, auch das Insulin, die Stoffe zum Verarbeiten, ist mitunter genauso die Wirkung wie Zucker, ja, aber dann ist da kein Zucker da? Und wie du sagst, das verstärkt dann den Heißhunger wieder auf Zucker. Genauso wie Saccharin zum Beispiel ist total appetitanregend. Wird in der Schweinemast eingesetzt, damit die Tiere mehr fressen. Ja? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, und das macht man halt auch bei den Menschen, ja?
Na, Wahnsinn. Also es wird sehr
Ja.
viel da getrieben, was der kleine Bauchhund trat, ne?
Ja, schon, ja.
Genau. Dann nächste Frage. Bitterstoffe, angeblich sollen die den Gusto auf Süßes reduzieren. Auch nur so ein Mythos oder ist da auch was dran?
Nein, das empfehle ich schon sehr gerne, dass
Ja.
man, wenn man sozusagen so einen Heißhunger auf süß kriegt, dass man zuerst einmal vielleicht ein paar Tropfen von einem so einer Lösung zu sich nimmt und schaut, wie das funktioniert, ja, weil Bitterstoffe einfach die Leberaktivität anregen und damit sich positiv auf den ganzen Stoffwechsel auswirken. Und bei vielen Menschen hilft das auch. Bittere Salate zum Beispiel, Radicchio oder so
Ah,
als Vorspeise,
ja.
ja, ist auch
Wie
ganz, ganz
wäre es mit der
sinnvoll.
Grapefruit oder ist es wieder eine andere Geschmacksform? Grapefruit hat ja auch so einen eigenen, ist es eher sauer oder ist es auch bitter? Wie kann man, mir fällt
Also
einfach
vom
nur keine
Geschmack her
Grapefruit
bitter,
ein.
aber da hast mich jetzt erwischt. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, wie hoch der Anteil ist. Ob, nein, oh ja, sehr wohl, aber im ätherischen Öl. Weil es wird ja auch verwendet, es gibt ja auch Bittertropfen aus Grapefruit. Ja. Ja,
Okay.
nein, muss auch einen hohen Anteil haben, aber ich weiß
Also ich
jetzt
habe
nicht.
im Reformhaus auch da ganz Tropfen dazu gefunden, die nehme ich. Ich bin zufrieden damit. Soll jetzt auch keine Werbung sein und ich sage auch nicht, welche Marke und welches Reformhaus.
Ja.
Genau. Dann, wenn ich jetzt so, ich nasche auch gern, ich habe aber auch sehr viel umgestellt die letzten Monate. Dennoch gönne ich mir da und dort ein Stück an Schokolade, jetzt meistens auch aus dem Reformhaus mit weniger Zucker drinnen etc. Ist es tatsächlich besser oder wann ist es besser, Süßes zu essen? Nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen?
Naja, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass man am Abend so wenig wie möglich zu sich nehmen soll, weil halt der Stoffwechsel runterfährt und das nicht mehr wirklich verdaut wird, ja. Man muss sich vorstellen, das Essen liegt dann halt bei einer idealen Wachstumstemperatur für Keime im Bauch, Feuchtigkeit, Wärme. Es wird nicht mehr richtig aufgeschlossen. Da züchte ich mir dann auch fäulniserregende Bakterien, ja. Und da hilft natürlich Zucker auch extrem dabei, ja. Beim
Klingt irgendwie
Fermentierungsprozess.
gruselig, fäulniserregende Bakterien.
Ja, nein, man
Okay.
soll sich das durchaus, und das ist auch immer mein Streben, den Menschen das so plausibel und so plastisch wie möglich vor Augen zu führen, damit sie einfach dann auch selber richtig entscheiden können, ja? Oder damit
Ja,
sie
da fällt
selber
mir ein.
bewusst entscheiden können, weil es
Ja.
steht ja jedem frei, sich zu entscheiden, wie oder
Ganz genau.
wie gut oder
Ganz
schlecht,
genau.
aber ja. Mir ist halt
Da
wichtig,
fällt
dass
mir
man es
ein,
versteht.
weil du sagst, so plastisch wie möglich, bei der Gesundheitsmesse im März, die übrigens, glaube ich, am 19. Oktober wieder stattfindet und ich hoffe, wir beide sind ja wieder vertreten. Also wenn, dann werden wir da auch
Ja,
ein bisschen
ist
Werbung dafür
geplant.
machen, ja. Da kann ich mich erinnern, hast du so süße Stoff, ich weiß gar nicht, wie es nennen, so wie Tiere sind, Stoffdarmbakterien oder ähnliches
Ja.
mitgehabt zur Veranschaulichung. Das habe ich sehr cool gefunden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, Darm etc., Riesenthema. Also nur, dass jeder mal klar ist, was da alles zusammenspielt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Darmbakterium wärst, welches wärst du und warum?
Ich glaube, ich wäre ein Koli, weil die haben einfach so viel mehr Fortbewegungsmöglichkeit als andere, glaube ich. Aber ich stelle es mir insgesamt schrecklich vor, wenn es sehr eng ist. Wenn
Aber
ich mir die
rein von den
Bitte.
Eigenschaften, die dieses Darmbakterium hat, sagst du, ist es, wie heißt das nochmal? Sag's uns nochmal.
Escherichia coli-Bakterien.
Ist das noch? Na, das kann ich jetzt nicht wiederholen, ja. Aber das, okay, also mit dem kannst du dich gut anfreunden, also das ist ein positives Bakterium, wenn ich
Ja,
das
ich
so
habe es
sehr.
lieber in meinem eigenen Bauch, also diese Lebensspanne von einem Bakterium und das Gedränge, das da herrscht, das möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen, dass ich da mittendrin bin.
Ah. Gut, wieder zurück zu den Mythen oder
Super.
wirklich Fragen. Genau.
Du hast noch gefragt, das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht beantwortet, wenn ich da so kurz einhaken darf, wann man am besten dann Süßigkeiten isst. Ja, also abends, wie gesagt, eher nicht. Da würde ich sehr davon abraten. Wenn, dann ist es immer besser im Anschluss an eine Mahlzeit oder als Bestandteil einer Mahlzeit als zwischendurch. Ein wirkliches Übel ist dieses Snacken, dieses zwischendurch immer wieder Essen. Vor allem Kohlenhydrate, isolierte Essen, Zucker, Weißmehl, das fördert einfach diese extremen, permanenten Zuckerspiegelschwankungen und führt dann letztendlich zu der immer weiter verbreiteten Insulinresistenz, ja.
Und da kriegt ihr dann immer wieder auch Hunger. Also ich merke das bei mir, wenn ich zum Beispiel am Abend ein Glas Wein oder zwei oder vielleicht drei trinke, ich habe in der Früh einen mega, mega Hunger. Ja, und Wein, glaube ich, beinhaltet ja auch sehr viel Zucker als Inhaltsstoff. Also, und ich denke mal, wenn man das zum Beispiel weiß, na, ich meine, der Wein vielleicht nicht zum Mittag, aber den kleinen netten Schokoriegel, vielleicht mit ein bisschen höherem Kakaoanteil, schon nach dem Mittagessen zu genießen, was ja auch wieder so ein Punkt ist, genießen und nicht reinstopfen, sondern wirklich genießen, ist schon mal so ein kleiner Tipp, der einfach viel bewirken kann. Weil wenn ich Hunger habe, na klar will ich essen und ich kenne das Heißhunger zu haben, nur wenn ich weiß ich wann is und alles ein bisschen überschaubarer mache, dann ist ja der Heißhunger auch nicht mehr da. Und der Teufelskreis beginnt nicht wieder von vorne. Also
Ja,
damit kann ich halt gut umgehen.
genau, das fängt eben bei vollwertigen Lebensmitteln an. Ein Vollkornprodukt sättigt viel besser als ein Weißmehlprodukt und dann noch die richtige Menge Protein dazu. Das hilft auf jeden Fall, um längere Intervalle zwischen den Mahlzeiten zu bekommen. Und dann hilft es psychisch, psychologisch ist es eine gute Sache, den Menschen zu empfehlen, habe ich auch gemerkt bei mir in der Beratung, dass man ihnen gleich sagt, ja, du kannst ja immer wieder mal ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade essen, aber dann bitte versuch, eine 70-prozentige Schokolade oder einen
Genau.
Vollkornkuchen zu essen oder selber zu backen. Das sind die Dinge, ja.
Genau.
Das heißt nicht jetzt Verzicht von heute auf morgen auf alles.
Na, gar nicht, ja, weil das macht ja dann auch keinen Spaß, vor allem, wenn man schon immer Genussmensch ist oder war und halt auch gern vielleicht gut essen geht oder halt auch gerne mal vielleicht auch Schnitzel isst, keine Ahnung. Das heißt ja nicht, wenn ich auf meine Ernährung achte oder wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht jetzt auf den Zug aufspringen wollen, dass man alles, auf alles verzichten darf. Im Gegenteil, gerade die Vorfreude, zum Beispiel sich mit etwas zu belohnen, erzeugt ja wieder Dopamin, was natürlich auch erzeugt wird, wenn ich mir einen schnellen Zucker hole, erzeugt auch Dopamin. Aber wenn ich weiß, das kann ich auch anders kriegen und mich glücklich fühlen. Mir hat es halt geholfen, auch ein bisschen ein Wissen darüber aufzubauen, wie was halt wirkt und heißt nicht, dass das für jedermann, jede Frau die Strategie ist, ja. Und weil du gesagt hast, auch von wegen, manche glauben, alles muss sich ändern und muss alles weglassen, aus Sicht der Gehirnforschung ist weglassen sowieso ein absolutes No-Go. Das Gehirn braucht immer einen Ersatz. Also, wo ich vielleicht schon bei meiner nächsten Frage bin, statt den Chips am Abend vom Fernseher, was fallen dir zum Beispiel gleich drei gute Ersatzmöglichkeiten ein für unseren Körper, für unser Gehirn? Um vielleicht weg von den Chips hin zu Fragezeichen.
Ja, also auf jeden Fall Nüsse, ja.
Ja,
Das ist
dann mache
sowieso
ich auch.
meine quasi fast Therapieempfehlung. Eine Handvoll Nüsse pro Tag sollen schon sein, je nach Verträglichkeit, auf Allergien achten, aber grundsätzlich ist das ein toller Snack, ja.
Und auch gut fürs Gehirn, ja. Nüsse fördern ja auch
Ja, wir
sehr
brauchen
förderliches Gehirn.
diese ungesättigten Fettsäuren, die da drin sind, und auch Ballaststoffe, Mineralien. Also da ist wirklich, das ist halt wirklich was ganz Wertvolles. Genau. Und sonst halt bin ich schon eher dafür, abends halt nicht zu spät mehr zu essen. Ja, das wäre toll. Und da bist du wahrscheinlich auch von der psychologischen Seite wieder mehr gefragt. Was sind die Mechanismen, die psychischen hinter dem Grazing? Warum fangen viele Menschen am Abend auf einmal an, in allen Laden zu kramen? Und ja, das sind mehrere Mechanismen. Da geht es ja nicht darum, dass es isst ja niemand in der Früh ein Backel Chips, ja.
Ganz genau. Und wie du richtig sagst, da geht es eher im mentalen Bereich, in den ich abdecke und wo ich gerne unterstütze, eben mehr darum, was ist denn wirklich das Bedürfnis, das ich jetzt glaube oder der wirkliche Wunsch dahinter, wo ich mir die Antwort zum Beispiel Chips gebe und das ist komplett die falsche Antwort, ja, weil isst man vielleicht aus Langeweile, aus Traurigkeit, aus Stress, ja, da ist Chips, Schoki, Bier und Wein in Massen, echt nicht die richtige Antwort, ja. Und da ist natürlich auch in der psychosozialen Beratung die Möglichkeit, da mal zu schauen, was braucht es denn wirklich. Genau, danke für diesen Hinweis. Danke. Jo, was sagst denn du dazu, wenn Menschen sich einen Smoothie machen und da dann sich ein Viertel Liter, einen Power-Mix aus, weiß ich nicht, was, Banane, Erdbeeren und schlag mich tot, also Obst, ich rede jetzt zum Obst-Smoothie. Ja, was hältst du davon?
Ja, also das ist am meisten halten davon die Zahnärzte, weil natürlich durch diesen übermäßigen Zuckerkonsum, ganz konzentriert an der Fruchtzucker, ist das schon einmal ein Problem für die Zähne. Das ist ein Problem für die Leber, weil wir Fruchtzucker eigentlich nicht verarbeiten können und es völlig unnatürlich ist, das in großen Mengen zu sich zu nehmen. Ja. Und es fehlen halt einfach wertvolle Ballaststoffe, die durch das Auspressen und so weiter ja dann sozusagen weggeworfen werden. Also ich kann nur empfehlen, Obst als Ganzes zu essen, ja. Oder ich mache mir meinen Shake ein bisschen verdünnt. Da soll aber auch nicht mehr als die übliche empfohlene Obstmenge drin sein. Ja.
Ja, viele glauben, sie tun was gut und hauen sie den Smoothie rein und wissen gar nicht, dass sie sich und den Zähnen und der Gesundheit nichts Gutes tun und dass vor allem wichtige Inhaltsstoffe anscheinend auch bei diesem Prozess ja verloren gehen. Ja, also das finde ich so schade, dass da noch immer so viele Mythen herumschwirren, mit denen wir ja hoffentlich jetzt ein Stück dazu beitragen, aufzuräumen.
Ja, nein, das ist
Ja,
wirklich,
genau.
man hat ja das schon längst, das ist ja auch so ein Mythos, die täglichen 5 hat man ja früher immer als Obst definiert, ja. Und mittlerweile ist man auch dazu übergegangen, zu sagen, ja, täglich 5 Gemüse- und Obstportionen, möglichst maximal zwei Obstportionen und 3 Gemüse, ja. Also das Obst ist halt einfach aufgrund des höheren Fruchtzuckergehalts problematischer als Gemüse.
Und
Ja.
weil du vorher gesagt hast, es ist auch nicht so gut oder eher suboptimal sogar, so viele kleine Zwischenmahlzeiten zu essen, ja. Da bin ich bei einem Thema, wo auch sehr viel Pro und Kontras immer wieder vorherrschen, nämlich beim Thema Intervallfasten. Wie ist dein Zugang dazu?
Ja, diese Hypes, das ist immer so eine Sache. Das hat eine tolle Wirkung, wenn es für jemand wirklich gut funktioniert, ja, und wenn das Mindset sozusagen dahinter auch ist. Das heißt, ich stelle mehreres auf gesunde Lebensweise und Ernährung um. Intervallfasten, wie ich es halt oft erlebe, wenn die Leute dann letztendlich mit der Gastritis bei mir ankommen, ist halt oft so, dass man glaubt, man kann in dieser Zeit, die fürs Essen definiert ist, vielleicht diese 8 Stunden reinstopfen, was das
Ja,
Zeug hält,
das
ja. So
geht dann
wird
am
das
Sinn
oft
vorbei.
praktiziert. Und dann eben hat man diese Fastenzeit, wo keine Nahrung aufgenommen wird. Oder tageweise dieses Intervallfasten zu machen. Das ist alles toll, wenn mein Lebensstil angepasst ist. Wenn ich dann in der Zeit, wo ich essen kann, gesunde Dinge esse, auch darauf Rücksicht nehme, dass mein Magen halt auch nur begrenzt belastbar ist, ja. Dass ich dann nicht quasi Unmengen reinstopp. Und es muss auch mit meinem Berufsleben kompatibel
Natürlich,
sein, ja.
genau, weil wenn das die nächste Hürde bringt, die einen wieder stresst und ich habe auch
Genau.
gelesen, dass Stress ja auch Hormon Cortisol ausschüttet und ja auch nachweislich beim Abnehmen hindert, ja, dann ist ja das wieder ein Nullsummenspiel.
Ja, das ist dann absolut kontraproduktiv, wenn ich, wie gesagt, dann mir mit den Magenproblemen einhandle und oh, solche Dinge. Das ist halt eben wirklich zu berücksichtigen. Und deswegen kann ich nicht einfach jetzt wahllos diese Empfehlung
Na, das
aussprechen, ja.
ist
Es ist natürlich, hat das ganz tolle, löst diese Autophagie-Mechanismen im Körper aus. Ab einer gewissen
genau.
Zeit ohne Nahrungsaufnahme geht der Körper sozusagen dazu über, abgestorbene oder alte Zellen
Zellen
zu
zu werfen
entsorgen.
oder so.
Und das ist eine Entgiftungsfunktion, das ist auch wirklich lebensverlängernd. Ja, da gibt es auch tolle Studien dazu. Also dann macht es auch durchaus Sinn. Ja, aber es passt nicht alles für jeden und das ist halt das Wichtige. Deswegen auch die individuelle Beratung und schauen, wie ist die Lebensweise, was kann ich jemandem empfehlen, wo ich sehe, der ist sehr gut strukturiert, der hat seine Abläufe, der ist vielleicht sogar schon in Pension, aber nicht einer Mutter mit 3 Kindern und Job, ja.
Genau. Es soll halt jeweils in den Alltag der Person gut einpassen. zu bauen sein. Mhm. Ja. Ja, und nochmal zum Intervallfasten. Ich bin da voll bei dir. Ich mache es schon doch sehr lange, viele, viele Monate oder noch länger. Oder vielleicht sogar schon 2 Jahre mit ein bisschen Unterbrechung. Ich persönlich bin ein Fan davon und habe aber schon auch gelesen, dass es wieder Ernährungswissenschaftler gibt, die gar nichts davon halten. Ja, also es ist wirklich spannend, dass da oftmals so die Meinungen auseinandergehen. Nichtsdestotrotz hat ein Herr, dessen Name ich nicht weiß und wahrscheinlich auch nicht gut aussprechen könnte, immerhin einen Nobelpreis dafür bekommen, ja, für diese Erkenntnisse oder keine Ahnung. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich finde eben auch dieses Thema mit dem, die Zellen erneuern sich, das finde ich ja auch total anziehend, auch zu wissen, das tut wirklich in meinem Körper, da geht es nicht um Abnehmen, da geht es um Gesundheit, da geht es wirklich darum, dass man vielleicht auch eine schönere Haut auch hat, ja, oder der Alterungsprozess vielleicht auch nicht so arg ist, wie bei anderen Menschen. Ja.
Es ist ein wirkliches Anti-Aging-Mittel, das muss man schon sagen. Und ich glaube, ein Name, cool, den man durchaus nennen darf, ist der Professor Huber, der wird jedem als Hormonpapst bekannt sein, vermutlich. Und der betreibt das ja auch seit Jahrzehnten. Und ich kenne ihn beruflich noch von vor vielen Jahren und ich finde, er altert eigentlich nicht. Ja. Er war immer wunderbar schlank und asketisch und ja, und das Alter scheint dann irgendwie spurlos vorüberzugehen. Ja. Das ist schon spannend.
Cool. Wir werden natürlich auch in den Episodeninformationen dann einiges in Informationsmaterial verlinken und natürlich auch der Link zur Website von dir, liebe Christine. Falls jetzt hoffentlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt irgendwie was für ihre Gesundheit tun wollen und es endlich angehen wollen. Ja, ich schaue nochmal auf meinen Zettel. Natürlich, eine klassische Frage, die man sich jetzt nicht wegdenken darf, ist natürlich, was erhältst du persönlich oder eben auch aus deiner Fachexpertise von veganer Ernährung versus vielleicht auch vegetarisch zu leben?
Auch ein Riesenhype natürlich im Moment. Kommt auch wieder drauf an, wie man es praktiziert. Ich würde niemanden versuchen, davon abzuhalten oder ihm das auszureden. Aber ich habe durchaus Klientinnen, die damit sehr kämpfen. Einfach deswegen, weil gewisse Mikronährstoffe besser aufgenommen werden mit tierischen Lebensmitteln. Ja. Natürlich betrifft das primär vegane Lebensweise, da wird es schon wirklich schwierig. Also manche Dinge wie das B12 zum Beispiel, das muss ich einfach supplementieren, sonst lande ich irgendwann in einer speziellen Form, der perniziöse Anämie nennt man das, plus Armut sozusagen.
Das aber was ist auch man absolut auf Symptome oder wie geht es dann da?
Anämie, Müdigkeit, also Blutarmut, Sauerstoffmangel, also nicht gut, ja.
Nicht erstrebenswert, ne?
Nein, aber auch Eisen und gerade junge Frauen haben oft Probleme mit ausreichenden Eisenzufuhr, weil ja, es gibt da hormonelle Schwierigkeiten oft oder starke Regelblutungen und solche Dinge. Und dann noch vegane Lebensweise. Ja, es gibt natürlich viele pflanzliche Lebensmittel mit hohem Eisengehalt. Wir wissen aber auch, dass dieses pflanzliche Eisen nicht so gut aufgenommen wird wie das dreiwertige tierische. Ja. Das sind halt Aspekte, die man im Hinterkopf haben muss. Und ich habe halt dann schon die Klientinnen, wo wir ständig irgendwelche Löcher stopfen, weil von Blutbefund zu Blutbefund ist irgendwas anderes wieder im Mangel. Dann kommt noch dazu, dass ich halt dann doppelt aufpassen muss, dass ich eben vollwertige Nahrung esse. Ja, weil wenn ich dann nur ein Pizza oder ja, so wie man sagt, die Pudding-Vegetarier oder Veganer, ja, die sich dann nur von Zucker und Weißmehl ernähren, dann geht sie das wirklich nicht mehr aus, ja, mit der Nährstoffzufuhr. Das sind halt dann die Themen. Wenn ich da wirklich sehr dahinter bin, mir Gedanken mache, mir wirklich auch Lebensmittel und Produkte wie Algen oder irgendwie versuche, für mich zu erarbeiten, was steckt wo drinnen, wie viel brauche ich, dann kann man es schon machen, ja. Und dann fallen natürlich auch viele Toxine weg, die bei Tieren ja schon durch die ganze Produktionskette.
Ja, na klar.
Im Fleisch dann einfach vorhanden sind, ja.
Und bei vielen Menschen hat es ja auch wirklich einen ethischen Hintergrund, die einfach aufgrund des Tierwohls ja vegan sich ernähren. Ja, da kenne ich wirklich viele Menschen.
Ja, das
aber wo du, wie du richtig sagst, mit zu wenig Wissen vielleicht oder zu wenig dagegen halten gegen die Probleme, die dann trotzdem auftauchen können. Jo, und ja, deswegen gibt es eben Leute wie dich, Christine, und da möchte ich wirklich appellieren an euch da draußen. Es gibt Profis, kommt zu uns, wenn ihr Themen habt, und es gibt immer, glaube ich, traue ich mich zu sagen, gute Zugänge, Ansätze, wie die Christine, wie du vorher gesagt hast, auch individuell abgestimmt, weil was für den nicht passt, passt für den und so weiter und so weiter. Ist ja in der psychosozialen Beratung bei den diversesten Maßnahmen, Interventionen genauso, ja. Christine, jetzt haben wir da mit einigen Dingen ausgeräumt, ja. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, du hast schon noch irgendwie eine Botschaft, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was dir aber enorm wichtig ist, was wir noch erwähnen sollten?
Also wie gesagt, eines der größten Gesundheitsprobleme heute ist in meinen Augen wirklich der Kohlenhydratkonsum, der übermäßige. Wenn man von früh bis spät nur Dinge isst aus Weißmehl, Nudeln oder auch weißen Reis, Kartoffeln, Brot, Weckerln, und geht sich das einfach nicht aus, ja. Es ist ja auch wirklich so, laut Studien nehmen wir heute 50% der Kalorien, die Menschen im Schnitt, 50% der Kalorienaufnahme besteht aus wirklich vitalstofffreien Lebensmitteln, ja. Und das ist wirklich viel. Und deswegen ist es halt so faszinierend, dass wir heute zumindest in Industrieländern die meisten Menschen wirklich alle Möglichkeiten hätten, ja. Optionen ohne Ende für Nahrungsmittelauswahl, und trotzdem jeder, der bei mir aufschlägt, Mängel hat. Ja? Also es ist praktisch niemand, der wirklich, wenn man das Blutbild einmal differenzierter anschaut und mehr Parameter erhebt, haben die Leute durch die Bank Mangelerscheinungen. Ja? Und das führt dann eben auch unter anderem zu diesen ganzen stark verbreiteten Müdigkeit, wo jeder dann schon glaubt, mit ohne 3 Kaffee in der Früh nicht in die Gänge zu kommen, ist eh völlig normal, ja. Das fällt den Menschen ja gar nicht so auf.
Und ja, weil sie schon gewohnt sind irgendwie, ne?
Ja, also das wäre so mein wirklich ganz großer Appell, wirklich zu bedenken, nicht wertlose Dinge zu essen und sich quasi auch von der Industrie verkaufen zu lassen, sondern wirklich selber auf sich zu achten und auf vollwertige Lebensmittel zu achten.
Kann man da zum Beispiel sagen, eben statt dem weißen, normalen Reis, sage ich mal, was wäre eine gute Alternative zum
Herkunftsreis? Naja, der Vollkornreis zum Beispiel.
Der Vollkornreis.
Ja.
Bei den Nudeln wird es ähnlich sein. Ne? Da gibt's
absolut.
Eine breite Palette an Vollkornnudeln. Ja. Wir haben eben das Vollsalz, das du mir auch schon empfohlen hast.
Den Vollrohrzucker, ja,
Vollrohrzucker statt dem raffinierten, fällt dir
und
noch was ein?
Ja, und auch mitdenken, die nicht verarbeitenden Dinge, ja. Also je weniger Lebensmittel verarbeitet sind, desto gesünder ist es, ja. Desto Verarbeitungsgrad ist noch ausschlaggebender als die Qualität der Lebensmittel per se, ja. Das hat auch eine Riesenstudie gezeigt. Wie gesagt, man kann unverarbeitetes Getreide in Form von, weiß ich nicht, Quinoa, Buchweizen, Hirse, das kann man als Beilage essen, das kann man als Aufläufe zubereiten, als Gemüsegeröstel, ja. Einfach Gemüse abrösten, mit dem Getreide vermischen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man muss nicht nur seine Ernährung und Mahlzeiten in Form von Nudeln denken. Ja, es gibt auch ganzes Getreide. Und je mehr man davon unverarbeitet konsumiert, desto besser ist es.
Weißt du, das Kröstel, aber ist richtig ein Gusterkrönt. Ich könnte mir vorstellen, da würden jetzt auch gut so Pilze auch dazu reinpassen. Wo,
ja,
finden sich denn die Pilze in dem ganzen Ernährungsthema? Sind die gesund oder wie schaut es mit dem aus?
Die sind insofern gesund, weil sie einen sehr wertvollen Ballaststoff haben. Also die Zellwände sind ja praktisch für uns unverdaulich, also wirklich ein guter Ballaststoff. Und sie haben halt wenig Kalorien, deswegen und natürlich ein geschmacklich sehr viele, sehr ansprechende Sorten dabei.
Genau.
Also insofern, ja, tolles
es
Lebensmittel.
Es gibt Alternativen und es gibt ja heutzutage genügend Angebot. Ich meine, wir brauchen uns ja nur in unserem Gesundheitsnetzwerk umschauen, wo Kurse angeboten werden, ja, von sei es Detox bis Darmgesundheit bis basisch mal einmal sich ernähren. Ich selber war zu Beginn des Jahres quasi Basenfasten. das hat mir mal wirklich gut getan und war für mich auch der Einstieg, dass sich was verändert. Ja, also ich denke mal, gerade heute kann niemand sagen, na, ich kann den Ding, es gibt auch viel Gratisangebot. Ja, wenn man sich da mal hinsetzt, wenn man ein bisschen recherchiert, wenn man fragt, wenn man schaut, vieles hat sich verändert und ist online abrufbar. Man kann sich Zeit sparen dadurch. Also auch hier bitte mein und ich glaube wirklich auch unser Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzt dieses Riesenangebot. Es gibt wirklich schon viel, vielleicht manchmal schon zu viel, aber dafür sind die Profis wieder da, um sich da von dir zu erkundigen. Ja,
ja, die Selbstfürsorge. Es ist halt leider Gesundheit. Wir haben, unser System ist so, man gibt gern ab die Verantwortung. Ich gehe zum Arzt, ich kriege ein Medikament, sonst brauche ich nichts tun und alles ist wieder besser. Ja. In Wirklichkeit ist Gesundheit und Gesunderhaltung, weil Aging ist Eigenverantwortung. Das ist Selbstfürsorge. Ja. Ich muss wirklich eine gewisse Gesundheitskompetenz auch mehr erarbeiten, wenn ich mir gewisse Dinge erhalten will, Lebensqualität. Auch besonders, wenn ich ans fortgeschrittene Alter denke. Ja.
Genau.
Weil alt werden ja die Menschen, aber die Lebensqualität passt halt oft gar nicht.
So ist es, ganz genau. Christine, vielleicht noch eine unkonventionelle Frage. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, welche historische Periode würdest du besuchen, um die Ernährungsgewohnheiten zu studieren? Und was würdest du dann für uns mitnehmen?
Ja, auch eine spannende Frage.
Wie wäre es mit der Steinzeit?
Ja, lustig. Ich hatte genau denselben Gedanken, weil ich so faszinierend finde, auch was die Menschen vertragen haben, auch in der Epoche. Also wirklich fast verwestes Fleisch oder wir haben ganz ein anderes Mikrobiom offenbar gehabt im Darm und konnten mit ganz anderen Keimbelastungen fertig werden. Hat ja nicht unbedingt alles kochen können. Ja, es ist einfach insgesamt total, total spannend, wie sich unsere Lebensgewohnheiten entwickelt haben und im Kontext mit der Ernährung, was das ausmacht, ja.
Das Problem ist halt, dass sich das Hirn da nicht so sehr weiterentwickelt hat, weshalb wir ja immer noch auf Flucht, Erstarren oder Kampf oder Überleben eben gepolt sind teilweise, ja, und immer unser Hirn immer noch glaubt, wir brauchen Massen an, weiß ich nicht was. Da hat das Gehirn leider Mankos, finde ich, aber ja, es ist ja noch viel zu erforschen, was das Gehirn anbelangt. Aber stimmt, natürlich ging es damals darum.
Ja, die Gehirnentwicklung hätte ja noch speziell im Sozialhirn, das ist ja noch ganz in einem frühen Stadium sozusagen, wenn man den Wissenschaftlern glauben kann. Und ja, wir haben einfach 7 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, die hinter uns, die uns geprägt hat, die unser genetisches Repertoire, das heißt unsere Software gebildet hat. Und diese Software, mit der laufen wir halt herum. Die neue, die moderne Zeit, die hat sozusagen mit der Sesshaftigkeit vor rund 10.000 Jahren begonnen. Ja, und jetzt im Industriezeitalter ist ja ganz, ganz jung. Jetzt, wenn man sich unsere Lebensspanne überlegt.
Mit der Riesenzeitspanne natürlich, ja.
Also wir hatten ja keine Zeit zur Verfügung, um uns an die moderne Zivilisation und die heutige Ernährungsweise und so anzupassen. Ja. Wir sind wirklich getriggert von 7 Milliarden Jahren Hunger, wo halt viel essen können und viel speichern können, Fettreserven anlegen können, war einfach ein Überlebensmechanismus.
Ja, weil sonst warst du das, ja, wenn du es da nicht geschaut hast und eben versorgt hast und genommen hast, was nur geht und da gab es nichts zu überlegen, sondern nur mal zu überleben. Ja.
Ja, also es ist eine ganz junge Entwicklung von ein, zwei Generationen, dass man vor einem vollen Kühlschrank sitzt und sich praktisch nicht mehr bewegt. Also wenn man sich Studien anschaut, jetzt ist gerade wieder eine riesen Meta-Analyse rausgekommen, welche Nation sich am wenigsten bewegt, unfassbar, ja. Auf wie viele Schritte sozusagen da Menschen kommen im Schnitt am Tag. Das ist, es sind ja alle Weg sozusagen Spannern reduziert worden. Das fängt an von der Fernbedienung. Ich brauche nicht mehr aufstehen und hingehen um das Programm. Ich kann mich die ganze Nacht durchzippen und muss nur meinen Finger bewegen. Das sind so viele Themen, ja.
Und ja, man braucht nur online Essen bestellen, dann geht man maximal bis zur Wohnungstüre. Ja, ja, spannend, wenn man da wirklich mal so einen Faulenzer-Tag sich wirklich gibt und einmal zerlegt, was habe ich mir bewegt, was habe ich getan. Jo, steigen wir nicht immer gut aus.
Nein,
Christina,
absolut
ich
nicht.
könnte ewig mit dir weiter plaudern. Es ist immer super spannend und super interessant. Abschließend möchte ich vielleicht noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast, so wie ich, einen Hund, das finde ich, oder du magst zumindest Hunde und du hast ein Foto mit einem
Ja.
Hund auf WhatsApp. Also somit gehe ich da von aus und hoffe, das Hund ist noch da.
Ja.
Ja, also das finde ich schon mal toll und erwähnenswert. Aber was macht dich sonst noch aus? Jetzt haben wir so viel von deinem Business gehört. Was war denn zum Beispiel das letzte Buch und eine Studie, lasse ich jetzt nicht gelten, das du gelesen hast?
Jetzt lese ich gerade ein Buch von das zweite von einer Grazer Autorin. Ich lese aber auch wahnsinnig gern internationale Literatur. Und da gibt es sehr, sehr schöne Titel von, weiß ich nicht, Abrahame Verghese, die Missing oder ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe einen Literaturkreis geleitet in Frankreich 3 Jahre lang.
Okay,
Das
na
war,
schau.
ja, das war besonders nett, weil eben in diesem internationalen Umfeld auch so viel Inputs gekommen ist von ganz verschiedenen kulturellen Hintergrund. Und ja, lesen ist einfach so abenteuerlich für
Schön, ja,
mich.
da kommen Sie so schön ein bisschen in eine andere Welt reindenken und einmal wirklich. Bestenfalls, wenn man sich gut konzentrieren kann, dem alles so drumherum, was vielleicht gerade nicht so spannend läuft,
Ja, es
auch
entsteht
ein bisschen, also
ja.
eigentlich ein Achtsamkeitsthema, also wirklich ein gutes Achtsamkeitsthema zu lesen. Ja, und wo war zum Beispiel deine letzte Urlaubsdestination, die du besucht hast?
Jetzt war gerade ein Kurzurlaub im Waldviertel. Das ist was, was mir sehr gut tut, die Ruhe. Und es ist so ein Slowdown für mich, Waldviertel. Aber ich bin auch gern im Süden am Meer. In Frankreich haben wir uns natürlich versucht, jede Region anzuschauen. Also einfach, das ist vielleicht auch so ein Wesenszug von mir, immer was Neues ausprobieren, entdecken.
Super. Auch gut fürs Gehirn übrigens.
Ja,
Und
ja.
zu Frankreich werde ich sicher noch auf dich zukommen und ein paar Tipps einholen zu speziellen Regionen, wo ich noch nicht
Ah
war.
ja.
Da komme ich sicher auf dich zurück. Und sagst du lieber Europa oder lieber Amerika?
Europa.
Wieder was gemeinsam.
Nein,
Christine,
absolut.
ich glaube, wir könnten ewig weiter plaudern, so wie immer bei den Podcast-Interviews. Dennoch ist jetzt die Zeit gekommen. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde circa miteinander geplaudert.
Schau, ja, so schnell
Ja,
vergangen, merkst du gar nicht.
es ist wirklich faszinierend, wenn mich was interessiert und ich hoffe, alle, die bis zum Schluss zuhören, denen geht es genauso. Wie versprochen, werden wir Informationen auch noch verlinken. Vielleicht auch da und dort eine Studie, die interessant sein könnte. Das werden dann die Zuhörerinnen und Zuhörer wie gewohnt in den Shownotes finden. Christine, mir bleibt nur zu sagen, Dankeschön für deine fundierte, wie soll ich sagen, dein Wissen, dass du das mit uns teilst. Ich bin immer beeindruckt, auf was es da alles ankommt und was alles zu berücksichtigen ist und dass das so ein Riesenthema ist. Ja, also ich bin immer geplättet und lade alle dazu ein, die Christine zu kontaktieren. Ich werde auch ihren Webauftritt, wie gesagt, verlinken. Und wenn ihr uns beide oder du, sie, wie auch immer, gemeinsam treffen wollt, dann am 19. Oktober im Grätzlleben-Hietzing. Da haben wir wieder einen Messetag. Auch da werde ich Infos natürlich verlinken. Christine, danke noch einmal. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und auf natürlich auch gemeinsame Projekte, die wir in Planung haben, aber dazu auch mehr. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Magst du noch ein Abschlussstatement an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht abgeben?
Ja, vielen Dank erstmal an dich, Irene. Das war wirklich total anregend, das Gespräch. Und ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf gemeinsame Projekte, weil, wie du gesagt hast, das ergänzt sich so toll. Die Menschen unterstützen bei ihrem Streben nach mehr Gesundheit und ihnen auch gleichzeitig helfen, mentale Blockaden zu lösen. Das ist halt wirklich bei meiner Arbeit oft das Hauptthema. Ja, das Wissen vermitteln ist eine Sache, aber das, wie gesagt, auch die persönlichen Hürden, das zu überwinden, ist ein Riesenanteil von dem ganzen Thema. Und da freue ich mich auch wahnsinnig, mit dir zu arbeiten. Und ja, danke für das viele positive Feedback. Ich ja, freue mich wahnsinnig und jederzeit gerne wieder.
Dann sagen wir gemeinsam Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Podcast.
Ciao.
Und das war's auch schon wieder vom Coaching Funk. Ich hoffe, auch für Sie waren spannende und unterhaltsame Inputs dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.